Also man muss sich die Geschichte des Reichtums anschauen über die Menschheitsgeschichte. Das waren natürlich früher nur Könige und Kaiser und Päpste, wenn ich es jetzt ganz verkürzt mache. Ja. Und es hatte natürlich mit Familie zu tun. Dieser Mythos des Erbens, der existiert ja immer noch, obwohl er gar nicht mehr stimmt. Ja. Es ist höchstens ein Viertel, was die ganzen neuen Tech-Milliardäre, ja, das sind alles fast keine Erben.
Einen wunderschönen guten Morgen, Professor Dröhn. Es ist mir eine Riesenfreude, Sie bei uns im aktuellen Leader Talk begrüßen zu dürfen. Und ich muss gestehen, das ist das erste Mal, und das sage ich auch das erste Mal, dass ich mich wirklich auf das Gespräch gefreut hatte, aufgrund der Vielfalt Ihrer Themen, Vermögenspsychologie, Zukunftsgestaltung, Rentenprobleme, Pflegethemen. Das ist so ein breites Spektrum, dass ich mich sehr, sehr freue, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Ganz meinerseits, weil ich habe ja auch nochmal geguckt, Ihr breites Forum ist ebenfalls außergewöhnlich. Insofern erhoffe ich uns einen guten Dialog.
Da bin ich mir wirklich sicher. Ich würde gerne zum Einstieg eine für mich sehr beruhigende und sehr spannende Statistik mit aufgreifen. Ich hatte mich mit dem Thema Forbes 400 der reichsten Menschen beschäftigt. Und da gibt es ja auch eine interessante Dimension, die Sie mit einwerten. Die schauen nämlich, wie viel davon self-made sind. Und in der aktuellen Statistik, im aktuellen Ranking, sind ungefähr 70% der Superreichen sind self-made. In 80er Jahren war diese Zahl niedriger, lag glaube ich bei 50%. Sie beruhigt, dass self-made doch noch existiert und dass eine Art Demokratisierung des Reichtumszuganges stattgefunden hat. Wie sehen Sie das in Ihrer Forschung?
Also Selfmade existiert nicht noch, sondern das ist die dominierende Art und Weise, wie große Vermögen in Zukunft gemacht werden. Und das wird sich weiterhin verändern. Ja, also es ist immer so ein großes Wort, ja, Demokratisierung. Wir sehen eine Entdemokratisierung weltweit. Ja. Und deshalb klingt es immer komisch, wenn man von Demokratisierung spricht. Die Möglichkeit, superreich zu werden, die Möglichkeit, Milliarden zu verdienen, gibt es für Leute aus dem Stand, ohne Familie, ohne Netzwerk, gibt es erst seit 20 Jahren in der Geschichte der Menschheit. Ja. Also vielleicht gibt es irgendwo eine Ausnahme, ja. Aber das ist im Großen einfach der Fall. Man erfindet eine technologische Variante. Das einfachste Beispiel für Zuhörer ist immer noch Zuckerberg oder dieses als Persona. Ja, da ist jemand, der setzt sich hin, der macht was Neues, der entwickelt etwas und plötzlich hat es in kürzester Zeit einen Wert, der gigantisch ist, wo andere Leute 200 Millionen Dollar hinlegen, um das zu kaufen oder um dort zu investieren, aber ohne, dass das in irgendeiner Weise absehbar war, ohne, dass da Tausende von Arbeitskräften hinterstehen, etc. Also man muss sich die Geschichte des Reichtums anschauen über die Menschheitsgeschichte. Das waren natürlich früher nur Könige und Kaiser und Päpste, wenn ich es jetzt ganz verkürzt mache, ja. Und es hatte natürlich mit Familie zu tun. Dieser Mythos des Erbens, der existiert ja immer noch, obwohl er gar nicht mehr stimmt. Ja, es ist höchstens ein Viertel, was die ganzen neuen Tech-Milliardäre, ja, das sind alles fast keine Erben, ja, sondern alles, wie Sie sagen, self-made. Aber seit wann geht self-made? Über Jahrtausende konnte man viel Geld verdienen, wenn man im Militärischen unterwegs war. Das heißt, ich musste Heere finanzieren. Das konnten nur Staaten, Könige oder Kaiser oder Fürsten. Ja, und dann hat sich über die Industrialisierung, über die Digitalisierung, über die zum Beispiel ein weiterer Faktor enormer Reichtumsbildung waren die Eisenbahnen. Ja, plötzlich verband man Städte miteinander. Die Leute, die Eisenbahn besessen haben oder Öl, Rockefeller, der erste Milliardär, ja. Also es ist sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Die ganze Geschichte können wir nicht erzählen. Sie wird aber in den meisten Reichtumsberichten immer wieder vergessen. Die Entwicklung des Reichtums, ja, ist von totaler Feudalität immerhin größer zur Demokratisierung gewandert. Und heute ist es so, dass ein Mädchen oder ein Junge mit 17 oder 19 eine Technologie erfinden können, und wahrscheinlich kommt das auch, es ist schon oft geschehen, die Google aus den Angeln hebt oder Amazon. Ja. Und dann haben wir einen neuen Milliardärin und Milliardär. Das ist sicherlich meiner Ansicht nach eine positive Nachricht.
Das ist auch insofern sehr interessant, dass als damals Zuckerberg 200 Millionen für seine Idee geboten wurden, hat er das abgelehnt und jetzt hat er, glaube ich, letzte Woche 200 Milliarden Vermögens durchbrochen als Schallmauer und gehört jetzt, glaube ich, zur Top 4 reichsten Menschen auf der Welt. Und ich glaube, diese Einschätzung hängt auch mit dem politischen Spektrum zusammen, weil wenn man sagen links progressiv ist, wird man tendenziell das Vermögen verachten und auch als schädlich einschätzen. Wenn man jetzt aber dem Professor Oberholzer G folgt, und das ist auch unsere interne Firmenphilosophie, die besagt, Profit follows value. In dem Moment, wo du etwas Nützliches für die Gesellschaft schaffst, in dem kapitalistischen Umfeld, wo die Märkte frei und geregelt funktionieren, dann kannst du zu was Größerem kommen. Und da ist, glaube ich, auch das Geld als Giermotiv gar nicht so dominant. Oder wie würden Sie das einwerten?
Also ich staune, weil das ist eine fantastische Zusammenfassung und Bewertung, die Sie da gerade geben, die habe ich selten gehört, weil die führt ja genau zur Lösung. Ja, man muss mit ethischem Verhalten Geld verdienen können. Dann werden wir die Welt verändern. Vorher nicht. Wenn das Gute, das Ideale sozusagen immer im Resonanzraum des Individuums bleibt, von uns selbst und unserem Wollen abhängig ist, wird es nicht gelingen, dass die Welt sich ethisch verändert. Wir haben gesehen in den letzten 200 Jahren, was können wir technisch oder der Menschheitsgeschichte unfassbar. Wir haben unser Leben jetzt um 30, 40 Jahre verlängert. Das wird so weitergehen. Wir werden die Krankheiten beseitigen können. Ja, man kann ja heute mit technischem Gerät tatsächlich Blindheit überwinden, Gelähmtheit. Das sind ja alles Dinge, die noch vor 20 Jahren direkt in eine geschlossene Abteilung geführt hätten, hätte man so etwas ausgedrückt. Ja, also hier geschehen im Bewusstseinssinne Wunder. Die sind technisch erzeugt. Das einzige Wunder, was wir selbst als Menschen bewirken können, friedliebend, empathisch und zugeneigt zu sein, das ist etwas, was überhaupt nicht passiert und immer weniger. Ja, trotz all dieser Möglichkeiten haben wir einen Zustand auf diesem Planeten, der doch für die meisten ziemlich schlimm ist. Ja, ohne Not. So, jetzt komme ich aber zu dem Punkt, den Sie eben gesagt haben. Das heißt, die Erzeugung von großem Reichtum vor ethischem Hintergrund, das wäre der Gamechanger. Und dafür habe ich ja auch einen Begriff geschaffen und damit beschäftige ich mich seit vielen Jahren, nämlich die Konkretik. Das Ethische ist nicht mehr das Ideale, das, was wir alle hoffen, sondern das Ethische ist das Umgesetzte. Das, was die Reduktion von Armut, das wäre Konkretik. Aber nicht, dass wir versprechen, die Armut zu beseitigen. Weil das gelingt ja nicht, wie wir sehen. Weil es auch gar keine Interessen gibt. Weil die Beseitigung der Armut, da gibt's großartige Modelle, nehmen wir nur China, muss man ehrlicherweise sagen. Die haben ja fast 800 Millionen Menschen von der Armut in die Mittelschicht gebracht. Das hat Reichtum gefördert. Das hat die Armut beseitigt und den Reichtum gefördert. Deshalb hat China jetzt so viele Multimillionäre und Milliardäre. Also die Struktur müssen wir neu denken. Und da sind wir noch in alten geistigen, mentalen Formationen, die uns langsam aber an Kopf und Kragen gehen, obwohl es nicht nötig wäre.
Das Interessante dabei ist, Professor Drühen, dass zum Beispiel auch chinesische Wunder für die Beseitigung der Armut lag an der Einführung der kapitalistischen Strukturen, dass man die freien Märkte zur Entfaltung brachte, weil davor hat man auch die Partei dieses Ziel ausgerufen. Allerdings gab es nur Hungernöte, bis sie irgendwann begonnen haben, das Beste aus dem kapitalistischen Umfeld herauszupicken und damit gelenkte Kapitalismus einzuführen.
Und wir beide haben damit überhaupt kein Thema und kein Disput. Wir gehen von diesen freien Märkten aus. Ja, diese freien Märkte sind genau, wie Sie sagen, ja auch etwa eine technische Erfindung. Ja, und die bewährt sich. Aber die Frage ist, wie geht man damit um? Und will man freie Märkte? Und da bin ich 1000%ig bei Ihnen. Die Bewertung freier Märkte, die Bewertung von Armut und Reichtum, die Bewertung von Gut und Schlecht hat immer mit der eigenen Ideologie zu tun, hat immer mit den eigenen sozialen Verhältnissen zu tun und natürlich auch mit dem System, in dem ich lebe. Ja, also Sie sind ja extrem gut und tief in dieser Thematik.
Großartig. Was in diesem Kontext, glaube ich, wichtig zu erwähnen wäre, dass wie in den letzten 200 Jahren, würde ich sagen, die Armutquote, wenn man jetzt wirklich das im klassischen Sinn ein paar Dollar am Tag zum Leben zu haben, von 90% auf ungefähr 10% runtergebracht. Und das ist ja eine außergewöhnliche Leistung. In diesem Kontext wird aber trotzdem immer wieder gesagt, dass die Konzentration des Reichtums auf immer weniger Menschen stattfindet. Was dabei interessant ist und was vergessen wird, dass an dieser Spitze ein unglaublich starker Wechsel der Menschen stattfindet. Das heißt, die Leute, die vor 100 Jahren reich waren, gehören nicht mehr zu dieser Spitze. Weil ich zitiere da gerne Otto von Bismarck, die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte und die vierte verkommt vollends. Ist es manchmal ja schwieriger, Reichtum aufrechtzuerhalten, als es zu erschaffen, oder?
Also Bismarck kann man dann in den verschiedenen Kulturen variieren. Es ist eine große Kunst, Reichtum in die dritte Generation zu bringen. Und die meisten scheitern ja auch. Ja, es gibt ja kaum Hochvermögen. Man sieht auch die Adelsgeschichte, ja, kann man auch als Beleg nehmen. Ja, also Superreiche, die in die fünfte Generation kommen. Es ist die Ausnahme. Einmal reich, immer reich ist Schwachsinn, gibt's nicht. Aber ich möchte an den Anfang Ihres Statements zurückkommen, weil ich da schon nicht übereinstimme. Sie sprachen von der Beseitigung der Armut und der beeindruckenden Zahlen. Das ist für mich absolut zynisch, auch wie die United Nations da argumentieren. Ob ich 20 Cent am Tag mehr habe oder 30 Cent, macht statistisch enorm viel aus. Für die Lebensführung ist das ein schlechter Witz, eigentlich eine Unverschämtheit. Wenn ich Leuten zumute, mit $3 am Tag leben zu müssen. Und das wird gefeiert als Reduktion von Armut. Da verstehe ich diese Thematik philosophisch und menschlich überhaupt nicht. In unserem Sinne und auch in den Büchern, die ich schreibe, und wir beschäftigen uns ja auch damit, ist meine Vermutung, ich kann es nicht beweisen, weil dazu fehlt unserem Institut das Geld, so etwas wirklich berechnen zu können, aber man könnte es, ja, dass die Zahl der Armen jenseits der 3 Milliarden liegt. Ja. Also arm, was ist arm, wenn ich mein Leben selbst nicht gestalten kann? Ja. Also man braucht ja eine Mindestsumme. Natürlich ist es was anderes, ob ich in Darfur lebe, in einem indischen Reisdorf oder auf der Bahnhofstraße. Ja. Also in den meisten Fällen kann man sicherlich eine Existenz mit $30.000 im Jahr führen oder mit 20. Ja. Aber wer hat das? Nicht diese 9%. Das ist ein Witz. Und dann sehen Sie, deshalb auch die kalte Schulter der Statistik, die spielt für mich da keine Rolle, weil die Wirklichkeit ist eine andere. Wir haben Milliarden Superreiche in aller Welt untersucht und ich war in Dutzenden, weiß nicht, in über 100 Ländern. Ja. Und das Erste, was ich gesehen habe, war Armut. Ja. Etc. Ich habe aber auch in Indien tatsächlich dort gelebt und geforscht. Und das kann man jetzt auch nicht generalisieren, aber die Stimmung manchmal unter Menschen, die arm sind, die Bereitschaft zu teilen, die Bereitschaft empathisch zu sein, ja, die war doch enorm groß und manchmal auch die Laune war viel besser. Ja, also man darf das nicht so gegeneinander aufwiegen. Entscheidend ist, im 21. Jahrhundert muss jeder Mensch, jedes Baby, was zur Welt kommt, eine Chance zum selbstbestimmten Leben bekommen. Und das ist ja, wie wir wissen, finanziell überhaupt kein Thema. Ich bin jetzt nur kein linker Intellektueller, der jetzt sozusagen für Entrechtung, Vermögenssteuer und so weiter ist, sondern ich glaube auch an die freien Märkte, wie ich an die Technologie glaube. Aber die Technologie und die freien Märkte haben keine ethische Disposition eingebaut. Die muss man schaffen. Das ist unsere menschliche Verantwortung. Und das ist heute mit KI auch absolut möglich. Ja, aber leider ist das ein Thema, was in der Breite nicht diskutiert werden kann, weil es natürlich eine ganze Menge an, wie soll ich das sagen, zirkulärem Wissen braucht, um darüber zu reden. Und da geht es wieder darum, Wissen ist meistens auch in der Hand der Mächtigen. Das, und insofern ist auch das Tool Wissen eine Technologie, die eingesetzt wird, je nach Machtverhältnissen. Und deshalb denke ich, dass wir uns gerade in Zeiten wie diesen, wo auf der einen Seite Milliarden von Menschen und Bevölkerungen sind, ja, die nicht sicher sind, die einen sind faktisch im Krieg und die anderen haben Angst, dass er kommen könnte, selbst wenn sie sehr wohlhabend sind. Wie kann das möglich sein? Bei all unseren technischen, medizinischen, wissenschaftlichen Optionen, ja, bei all dem Geld, was in der Welt ist. Also da sollte irgendwie einer noch sagen, wir haben Angst vor der KI, weil die könnte unsere geniale Menschlichkeit zerstören. Ich sehe diese geniale Menschlichkeit gar nicht. Ja, ich sehe gravierend tolle Menschen, keine Frage. Es gibt auch den Unterschied zwischen den Einzelnen, dem Einzelnen, der Einzelnen und natürlich jeder Form von Gruppen und Kollektivhandlung. Ja, aber wir sollten mal langsam ein bisschen Demut hier einführen und konkretisch handeln. Uns nicht mit verlogenen Zahlen, ja, selbst hypnotisieren. Und die Zahl der Armut und der Krieg der Reichen gegen die Armen, da sind für mich alles mythische Erfindungen, die auch politische und ideologische Ziele haben. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Aber die Schere zwischen Arm und Reich, die geht nicht weiter auseinander, sondern die Schere zwischen Mittelschicht und Superreich. Und das ist das eigentliche Drama. Weil keine Gesellschaft kann ohne Mittelschicht, keine demokratische Gesellschaft kann ohne eine gelingende Mittelschicht überleben. Und das ist ja bei den Chinesen das Irre jetzt, in Anführungszeichen. Die haben eine Mittelschicht geschaffen. Über, wie sie sagen, ein kapitalistisches System inklusive einer, ja, doch autarken politischen, ja, Dominanz. Ja.
Aber das ist ja eine sehr interessante Frage, wenn wir bei chinesischen Verhältnissen bleiben. Ich meine, abgesehen vom Regime und Zuneigung der Kommunistischen Partei, das klammern wir jetzt aus, bei den Superreichen, die sind ja, die meisten davon sind zwar vielleicht auch Parteifunktionäre, aber tendenziell sind da auch große Erfindungen mit dabei, auch diese technologischen Entwicklungen, wo man daran partizipiert hat. Und wie ist es denn gelungen, dass so viele Menschen aus Armut, im wahrsten Sinne des Wortes, zu heben? Und wie steuert man das? Weil bei denen ist das ja auch relativ stark gespreizt. Ja? Es gibt ja, ich weiß nicht, 600 Milliardäre oder wie viel hat China? Das ist ja, glaube ich, die höchste Zahl inzwischen weltweit. Und dann diese Masse, wie gehen Sie da mit dieser Spitze an sehr reichen Menschen um?
Das ist natürlich jetzt ein Thema für eine Reihe, wo wir auch Spezialisten hinzuziehen müssten, um seriös zu bleiben. Ich kann nur über das reden, was ich selber kenne, weil ich war oft dort vor Corona und wir haben auch chinesische Superreiche getroffen und interviewt. Und deshalb gibt es da natürlich eine Entkopplung. Es gibt die Superreichen, die vor allen Dingen durch die Tatsache, dass man mit Deng Xiaoping begonnen hat, andere ökonomische Strukturen einzuführen und damit auch die Armutsbeseitigung aufbaute, dadurch sind die Reichen erst entstanden. Durch diese unfassbaren Bauten, durch diese Immobilien, durch diese Züge, die übrigens alle pünktlich sind und schneller. Ja, dadurch ist ja eine Wirtschaftsbeförderung, ein Wirtschaftswunder entfacht worden. Ja, man wird ja nicht reich, wodurch? Da muss ja irgendwas passieren. Ja, und da müssen auch Leute arbeiten. Ja? Und diese Selbstbeschleunigung, die hat man so in Gang gebracht. Ja? Und dann sind eben im Zuge dessen gibt es viele Immobilienmilliardäre und Milliardärinnen. Natürlich in China sind die im politischen Umfeld. Ja, das ist etwas anderes. Aber ihre Beobachtung ist ja richtig. Es gibt Superreiche, die mehr oder weniger westlich denken, ja, und spirituell buddhistisch unterwegs sind, aber trotzdem keine Probleme bekommen, weil sie das politische System zumindest nach außen hin absolut akzeptieren. Und dem System natürlich auch dienen, weil sie unfassbar viele Arbeitsplätze schaffen, etc. Ja. Also wenn man das im Detail betrachtet, ist das kein trojanisches Pferd, sondern nachvollziehbar. Es ist, und ich bin geholt worden damals wegen einer bestimmten Generationenthematik, weil die Ein-Kind-Politik unverständlicherweise natürlich China extrem zu schaffen machen wird. Und man versteht nicht, wie das zustande kommen konnte bei so vielen intelligenten Wissenschaftlern, die und der Wissenschaft der Demografie, die hätten das antizipieren müssen, dass China in einigen Jahrzehnten eine echte Bevölkerungslücke hat, ja, und schrumpfen wird. Das ist kein charmantes Thema, nicht für China und nicht für die Welt. Aber mein Thema, warum ich da sozusagen im Rahmen der Vermögenspsychologie geholt wurde, war, es gibt ja erst die Möglichkeit, superreich oder Millionär zu werden, seit Deng Xiaoping. Vorher Mao wurden die gehängt oder mussten das Land verlassen. Ja, so, das heißt, der Reichtum dort hat eine kurze Geschichte. 30, 40, 50, 60 Jahre. Und jetzt die neue Generation, die mit Reichtum aufgewachsen ist, die schon an internationalen Universitäten studiert hat, die über KI und über Digitalisierung weit über den Teller, haben eine völlig andere Mentalität als ihre Eltern. Und so gab es tatsächlich und gibt es eine Problematik des Generationenverstehens. Weil wenn die jetzt erben, wollen die nicht unbedingt das Unternehmen erben, ja, sondern wollen mit dem Geld was machen, wollen in KI investieren und so weiter. Und in diesem Zusammenhang haben wir doch viele Gespräche geführt. Und da habe ich gesehen, dass man natürlich, auch wie früher in der DDR, die menschliche Qualität, kann man jetzt sagen, wenn man es nicht erlebt hat, und die, die es erlebt haben, dokumentieren es, war durchaus hoch. Ja, die Bürgerinnen und Bürger untereinander, von der Bespitzelung mal abgesehen. Ja, und die fühlen sich jetzt natürlich zu Recht hier in Deutschland mehr oder weniger bewertungsmaßstabsmäßig ausgegrenzt. Viele. Ja. Und da komme ich zu dem Punkt, der vielleicht überraschend in unserem Thema ist. Alles ist rückführbar, Armut, Reichtum, auf die psychischen Verhältnisse. Ja. Und die Milliardäre weltweit, die haben andere Probleme, teilweise aber noch viel größere. Ja, durch ihren Reichtum. Weil wenn man alles haben kann, ja, dann hat man eine andere psychische Herausforderung. Klingt für uns, die wir viel weniger haben oder gar nichts, nicht tröstlich. Ja, das verstehe ich. Ja, aber wir nutzen all unsere Informationen, die wir wissenschaftlich haben, nicht, um in der breiten Öffentlichkeit eine vernünftige, fundierte Diskussion zu führen. Aus der Wahrheit, aus der Objektivität ist Meinung geworden. Und deshalb gibt es, Sie kümmern sich ja, gibt es auch so unfassbar viele Verlautbarungsstationen, ja. Wir reden ja viel mehr, als wir tatsächlich umsetzen. Vielleicht ist das auch ein Teil unserer Krise.
Eine sehr, 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 sehr schöne Botschaft, Herr Professor Drühn. Vielleicht in diesem Kontext ein paar Fragen, weil mich das auch sehr interessiert. Man kann zurzeit so einen Streit über Vorhandensein oder nie Vorhandensein der Generationskonflikte. Man sagt ja, es gab schon immer ein Problem mit den Kindern, ja, das ist so schon in der Antike, dass man da sich beschwert hat über die Jugend von heute. Ja, aber was macht Satuiertheit und vermögende Verhältnisse mit den Kindern? Das tut doch etwas. Es ist ja, wenn ich nach Deutschland kam, war ich sehr hungrig und hatte nichts. Ja, das heißt, ich durfte hier alles neu aufbauen. Meine Kinder wachsen ja ganz anders auf. Die kennen kein Defizit. Also die werden über Sport gefördert, um dieses Gefühl des Hungers beizubehalten. Aber wie geht man damit um? Wie gehen die Reichen damit um, dass deren Kinder nicht nur bei diesem satuierten Gefühl sich selbst abschaffen und das Vermögen vielleicht auch verprasseln?
Das Problem ist, sie stellen fantastische Fragen, durchdachte Fragen, die alle stundenlange Antworten erfordern. Und wenn man sie verkürzt sagt, leidet auch die Qualität. Das ist einfach so. Ich versuche es trotzdem. Weil ich kann die Frage natürlich nicht beantworten, Ihre Hauptfrage, ohne ein bisschen einen Boden zu legen oder einen Humus, einen Untergrund. Das Größte, was es für die meisten Menschen auf dieser Welt gibt, sind die Kinder. Das größte Maß an Liebe, an Zuwendung, an Lebensverantwortung sind die Kinder. Die Kinder sind die Zukunft. Das ist unser Code, unser kultureller Code weltweit, egal welches politische System etc. Ja? Dass sich Eltern, die Erfolg hatten oder die keinen haben, wünschen, dass es den Kindern besser geht, ist einer der größten Motoren für die gesamte Flüchtlingsthematik der Menschheitsgeschichte. Ja? Allein das ist schon heroisch, ja? Dass ich mich über ein Meer bewege mit Kindern, Großeltern, mit allem, wo ich absaufen kann und es trotzdem tue. Warum tue ich es? Für die Zukunft. Ja? Auch das sollten wir mal moralisch etwas anders werten. Das hat nichts damit zu tun, dass man auch zu viele Menschen einladen kann und die eigene Systematik nicht mehr funktioniert. Darüber, das, man muss ja heute auf jeden Satz muss man achten. Ist auch gut so vielleicht. Okay. Also insofern ist auch bei Menschen, denen etwas besser vielleicht gelungen ist oder die viel Glück hatten, immer der stereotype Hinweis, ja, hoffentlich machen deine Kinder das richtig und die sind ja ganz anders als wir und die haben es ja leichter, etc. Das ist ein Phlegma. Ja. Das ist einfach so, das kommt aber eher aus einer positiven Stimmung heraus. Das muss man einfach sagen. Aber nochmal, Kinder sozusagen, das ist der eigentliche kulturelle Code der Menschheitsgeschichte, sonst wäre sie auch am Ende. Was ist mit Kindern von Vermögenden? Das war ja Ihre zentrale Frage. Das kann ich nicht beantworten, wenn ich nicht auch die Kultur betrachte. Das ist in China anders als in Amerika. Das ist in Indien anders als in Deutschland. Das ist ein bisschen anders sogar auf dem Land in Gütersloh oder drumherum, ja, oder im Norden Deutschlands als in Düsseldorf oder in München. Ja, das hat damit zu tun, wie sind die Eltern reich geworden? Schnell geerbt, eine Dynastie, ja, in welcher Branche, ja, habe ich Krankenhäuser, bin ich Großindustrieller, bin ich Investor, habe ich eine Bäckereikette, ja, oder habe ich mit kleinen Porzellanfiguren auf Märkten Geld verdient, ja, da gibt's ja Tausende. Das hat mit dem Mindset zu tun. Wiederum, ob arm, ob reich, kommt dann der Wunsch, dass sie es besser machen oder dass sie es besser haben. Und bei den Vermögenderen kommt die neue Variante, dass sie zu verwöhnt werden. Dass sie das, was man selbst durchmachen musste, was auch den Charakter geschärft hat, sozusagen bei den Kindern dann nicht der Fall ist. Und da muss man ja einfach sagen, da haben sie recht. Das ist ja nichts Böses. Aber wenn jemand kämpfen muss für alles, hat er eine andere Werteinschätzung als jemand, dem alles zur Verfügung gestellt wird. Daraus kann ich jetzt keine Verurteilung, keine Disziplinarmaßnahmen und keine Charaktermissbilligung ableiten. Aber es ist so. Und die Realität beweist das. Und die Tatsache, dass die folgenden Generationen oftmals das Erbe nicht bewahren können, vielleicht sogar was Neues machen, zeigt das auch. Ja, und jetzt kann man sehen, natürlich ist in Japan zum Beispiel, wo der familiäre Zusammenhalt, der Gemeinschafts-, der Kollektivzusammenhalt ja tausendmal größer ist als hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, da wird die Liebe zum Kind oftmals mit extremer Disziplinnotwendigkeit behaftet. Ja, also da werden die Kinder angeregt, ganz schwer auf sich selbst zu achten, bescheiden zu bleiben, und so weiter. Was natürlich von der Mentalität der Gemeinschaftsorientierung, des Gemeinschaftsbewusstseins was anderes ist. Bei uns kann man unterscheiden, früher konnte man zwischen altem Geld und neuem unterscheiden. Man beobachtete, dass alte Geld eben auch darauf achtete, nicht zu großartig in Erscheinung zu treten. Ja, was natürlich auch immer ein bisschen zweischneidig war, weil wenn ich auf dem Schloss oben auf dem Berg lebe, ja, dann kann ich so bescheiden sein, wie ich will. Das weiß ja jeder und sieht auch jeder. Ja. Also auch das ist so ein, im Grunde sind es alle Netflix-Themen heutzutage. Ja, da findet man ja auch unfassbar viel. Verkürzte Wissenschaft, aber fürs Publikum sehr nachvollziehbar. Ich kann nur raten, mir selber ist es nicht gelungen, machen wir es mal so, jetzt bin ich wieder superreich, sondern ich bin Professor und dementsprechend bin ich ganz zufrieden. Ja, aber ich habe mit den Leuten, die ich interviewe, im Entferntesten monetär nichts zu tun. Aber dennoch ist mein Sohn sicherlich im Frieden aufgewachsen, ja, Und natürlich beobachte ich, dass bestimmte Privilegien, die damit verbunden sind, in Anspruch genommen werden. Und manchmal auch zum Schlechten. Dann hoffen wir, dass es gut wird, ja. Aber das ist nun mal eine Tatsache. Und ich kenne natürlich jetzt wirklich hunderte Familien, wo diese Inanspruchnahme des privaten Flugzeugs, der privaten Schule, etc., ja, der Ferien mit einer Privatmaschine und der gesamten Klasse oder weiß der Teufel was, oder mit 15 auch schon wieder Multimillionär durch Blockchain-Investitionen. Ja. Das können wir uns ja alles gar nicht vorstellen. Ja. Dass das, was mit der Psyche macht, ist doch gar keine Frage. Die Frage ist, wenn wir es nicht sind und diese Familien zahlen ordentlich ihre Steuern, das ist ganz wichtig, ja, weil wer sein Reichtum nutzt, um die Gemeinschaft zu bescheißen, das lehne ich absolut ab. Ja. Und das, dazu haben sich ja ganze Industrien gebildet. Ja. Also Berater, Anwaltskanzleien und so weiter, will niemand zu nahe treten, aber es ist nur der Tatsache, sehen wir alles, brauchen wir nur auf Wirecard gucken oder andere Fälle und so weiter. Mein Slogan ist immer mehr, das Schwierige ist, dass alles so einfach ist. Wenn wir ehrlich miteinander umgehen können, konkretisch, könnte man die Dinge, glaube ich, handhaben. Aber da wir mehr als früher alle zu unseren eigenen Interessenvertreterinnen geworden sind, ist das Gemeinsame kaum noch machbar. Es gibt Interessengemeinschaften, es gibt familiäre Gemeinschaften. Ja. Ich glaube, das ist die größte Erfindung, die wir jetzt brauchen, eine gemeinsame Zukunft zu erdenken. Ich sehe persönlich vielleicht naiv die künstliche Intelligenz als eine Möglichkeit, da behilflich zu sein.
Wenn wir das aufgreifen, Professor Drün, ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass man eine Technologie erschaffen hat, die selbstständig Entscheidungen treffen kann und sich selbst verbessern kann. So etwas gab es noch nie. Gibt es da auch nicht nur Chancen, sondern auch in gewisser Art und Weise Gefahren, wenn man zum Beispiel im militärischen Bereich diese Systeme einsetzt und wer weiß, wie sie sich entfalten?
Aber da sind wir doch bei der Grundstruktur des Menschlichen wieder. Da sind wir wieder bei der Liebe zu den Kindern. Die kann man durch unfassbare Empathie und Verwöhnung ausüben oder durch extreme Disziplin und Distanz. Ja. Ich kann jeden Stein nehmen, ja, um Feuer zu machen oder jemanden zu erschlagen. Kain und Abel, und in jeder Religion gibt es diese Beispiele. Das Gleiche ist jetzt mit der künstlichen Intelligenz. Sie ist so unfassbar, die größte Veränderung der Menschheitsgeschichte, dass sie zum Seelenheil der Menschheit führen kann, aber auch zu ihrem Untergang. Das ist implizit. Es gibt keine Sonnenblume, die uns alle wachkitzeln wird, ohne Gefahren. Ja. Jede Speise, jedes Wasser, alles kann verseucht sein. Jeder Charakter. Also warum machen wir uns da Illusionen? Das ist beweisbar, das ist so klar wie Kloßbrühe. Und in der Situation sind wir gerade. Ja. Aus unserer Sicht, wir haben ja dazu eine Wissenschaft etabliert vor 10 Jahren, nämlich die Zukunftspsychologie, die übrigens vielleicht medial und hinter den Kulissen, aber ich hätte mir gewünscht, dass das in jeder Universität unterrichtet wird. Wird nicht. Ja, kann ich nicht, muss man mal von sich selber absehen, ganz verstehen. Was machen wir? Die Zukunftspsychologie, ich bin auf dem Weg zu Ihrer Antwort. Die Zukunftspsychologie erforscht die psychologischen und emotionalen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz und der Digitalisierung. Und hier erleben wir ja, dass die Digitalisierung und auch jetzt die KI natürlich zu einer Informationsüberflutung beiträgt, die kein Gehirn aushält. Das ist fürs Gehirn schlecht und für unsere Lebensentscheidung, weil wir total überfordert sind. Gleichwohl steckt in dieser Technologie die Möglichkeit, das alles zu ordnen. Das ist Big Tech. Das ist die Datensensation. Wir werden alles auslesen können. Ja, wir werden jedes Verhalten auch analysieren können. Da kann man wieder sagen, ist ja wie in China, da werden wir überprüft. Alles hat zwei Seiten. Ja, und die Stärkeren sind immer in der Möglichkeit und in der Gefahr, es gegen andere zu wenden. Da sind wir beim Cyberkrieg. Ja, aber jetzt auch zwischen Ukraine und Russland. Ja, da wird sehr wenig über den Cyberkrieg berichtet, weil man davon wenig weiß oder wenig Ahnung hat oder es zulässt. Spielt aber jetzt schon eine gewaltige Rolle natürlich. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die größte technologische Veränderung der Menschheitsgeschichte, wie wir sehen bei der Nutzung des Mobiltelefons. 2007, erste iPhone. Es hat unser aller Leben verändert. Ja, und auch viele Menschen, die gar keine soziale Versorgung haben, kein Geld, haben ein Telefon. Und das ist zum Beispiel ein Segen. Diese Technologie wird armen Menschen helfen, in die Welt zurückkehren zu können, vielleicht sogar etwas zu erfinden, sich zu vernetzen, etc. Wir kommen immer auf die gleiche Struktur. Die Technologie ist ein Zeichen unserer geistigen Kraft der Menschheit. Unsere Evolutionsgeschichte ist für mich gigantisch. Wie wir mit Menschen umgehen, die Gerechtigkeitsentwicklung, auch in den letzten 200 Jahren, ist aberwitzig geringfügig. Und das ist eine Schande. Ja. Und deshalb müssen wir überlegen, da sind wir wieder am Anfang, wie wir es zum Gelingen bringen, dass man mit gutem Verhalten auch Geld verdienen kann. Weil eine friedliche Gesellschaft kann niemals auf der Basis von Millionen, Milliarden von Armen stattfinden.
Absolut, absolut. Deswegen Profit follows value ist für mich einfach die Maxime, mit der ich persönlich sehr gut leben kann. Und auch, das ist wie ein roter Faden unseres Wirtschaftens in unserer Firma. Das hilft mir sehr, auch eine Orientierung in dieser komplexen Welt immer wieder zu finden, zu fragen, schafft das einen Mehrwert für den Kunden oder nicht? Weil dann ist auch die Bezahlung entsprechend wertvoll und günstig. Und in Bezug auf Ihre Botschaft zum Thema Transformation, ich glaube, ich zitiere Ihr Buch, Transformation ist die Quintessenz aller Evolutionen. Ja, das bedeutet, wenn man die Transformation nicht annimmt als einen wesentlichen Bestandteil unseres Lebens, wird man einfach irgendwann entweder vor Angst oder vom Rückstand scheitern.
Punkt. Ausrufezeichen. Auf den Punkt gebracht. Transformation klingt natürlich jetzt für viele irgendwie, als würde sie nichts angehen. Es ist ja nichts anderes als Veränderung. Wir brauchen doch nur, der Mensch soll sich doch über die Jahrzehnte im Spiegel anschauen, dann sieht er die Veränderung. Er muss sich sein Leben angucken, dann sieht er die Veränderung. Wir sind zyklisch. Es fängt an und irgendwann hört es auf. Ja? Und dann ist ja klar, wenn es aufhört, sollten wir die gleiche Möglichkeit hinterlassen, die wir auch selber hatten. Das ist ein kleiner ethischer Exkurs, der jedem normal ist. Aber unsere Lebensgewohnheiten, gerade wenn man gut leben konnte, seiner Ansicht oder ihrer Ansicht nach, dann verteidigt man das, was man kennt und wehrt sich gegen das, was man nicht kennt. Das ist auch eine kulturelle DNA, gerade auch bei uns hier in Deutschland. Wir haben so viele tolle Jahrzehnte gehabt. Wir haben so viel geleistet, inklusive einer moralischen Selbstreinigung nach diesem unfassbaren Dritten Weltkrieg und diesem Totalversagen. Ja, wir haben uns damit beschäftigt. Und verändert. Ja, wir haben tolle Sachen gemacht. Da bin ich stolz, hier in diesem Land geboren zu sein. Aber seit 20 Jahren beharren wir auf dem, was wir erreicht haben und wehren uns gegen das Neue. Wir haben die Digitalisierung verpennt. Wir haben die KI verpennt. Das heißt aber nicht alle, ja, unsere Max-Planck-Institute, Robotik, weltweit führend. Ja, auch in der Blockchain-Technologie. Ja, deutsche Frauen und Männer sind weltweit unterwegs. Vielleicht verlassen die einige das Land, ja. Aber wir sind ja hier nicht über Nacht dumm geworden, ja. Aber wir stecken in der Falle des Wohlgefühls, ja. Wir sind nicht bereit, diese maximale Veränderungsbereitschaft, die wir damals hatten, neu an den Tag zu legen. Und die brauchen wir jetzt. Weil alles anders ist als früher. Und das nehmen wir gerne in Anspruch über Technologie. Ja, wir sind gerne, bestellen wir Heiligabend noch ein Geschenk, was wir vergessen haben bei Amazon oder generell. Ja. Weil normalerweise müsste man ja sagen, hör mal, bei der Verpackung, bei dem Müll, den wir produzieren, bei den Autos, die ständig da irgendwo stehen, die Lieferwagen uns alle aufhalten, ja, wie verrückt müssen wir sein? Das Schwierige ist, dass alles so einfach ist. Ja. Wenn man es so betrachten, sagt jeder, kann doch nicht wahr sein. Kann ich nicht selber nochmal zur Bücherei gehen oder zum Lebensmittelladen? Ja, muss ich mir jetzt über 600 Meter die Sachen bringen lassen? Wir müssen auf unsere Psyche achten. Ich glaube, dass wir wirklich mental, und dazu zählen auch die Reichen und die Mächtigen vor allem mal, erkannt sind. Ja. Und diese, ja, in einer krankhaften Egozentrik. Wir können ja nicht von einem Planeten ausgehen mit 8 Milliarden Menschen steigend oder von Gesellschaften mit 10 Milliarden oder mit 50 oder mit 500 Millionen, ja, und nicht erkennen die Notwendigkeit des Kollektivs. Die Notwendigkeit der Gemeinsamkeit inklusive der Akzeptanz von Unterschied. Ja, wir sind eben hier demokratisch. Ja. Und wir sehen ja, die Zeiten sind gigantisch, was Geschäfte angeht, was Reichtumsentwicklung angeht. Gleichzeitig ist dieses liberale Modell selbst zur Disposition freigegeben. Weil Milliarden von Menschen leben lieber in diktatorischen Umfeldern, wo aber klar ist, lieber will ich nicht sagen, ja, aber da ist eine höhere Klarheit. Ja. Das habe ich bei den vielen chinesischen Superreichen gesehen. Die haben gesagt, bei uns kannst du nachts auf der Straße schlafen. Ja. Kriminalität ist gleich null. Ich akzeptiere diese Einschränkung, die ja nur für den gilt, der anderer Meinung ist. Das ist natürlich auch ein Thema für sich, weil wir wollen unsere eigene Meinung sagen können. Ja.
Ja, bei allen Problemen, wenn man die Migrationsströme anschaut, dann strömen alle in die demokratischen Länder mit gewissem Wohlstand. Und das ist auch vielleicht auch ein Designfehler bei ein paar Punkten. Aber das ist, glaube ich, wiederum auch eine Sonderserie würdig.
Absolut, aber der Strom, übrigens die Ströme kennen wir ja auch seit Jahren und Jahrzehnten. Wissenschaftlich war vollkommen klar, dass diese in Anführungs Migrationsentwicklung stattfinden wird. Ja. Und es war auch klar, und jetzt bringe ich nochmal ein Beispiel, weil ich immer bringe, aber man kann es nicht darauf verzichten, der demografische Wandel. Wir wissen seit 70 Jahren für Deutschland zum Beispiel, dass jetzt 19 Millionen Babyboomerinnen und Babyboomer in Rente gehen. Wir wissen, dass die Geburtenrate zu gering ist. Wir wissen, dass wir Menschen aus anderen Ländern brauchen, seit Jahrzehnten. Und dennoch haben wir es ungesteuert und ich finde auch unintelligent dann einfach geschehen lassen aus anderen Gründen. Wir kennen die Zukunft. Wir ignorieren sie. Wir wissen, da ist irgendwo, kommt ein Rohrbruch. Wenn das Wasser uns am Hals steht, dann beginnen wir mit den Lösungsmodulen. Und das schaffen wir immer noch, aber irgendwann nicht mehr.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst.
Veränderung ist immer eine Funktion der Notwendigkeit, nicht der Einsicht, Professor Dröhn, weil die Menschen sehr, sehr schlecht auf das verzichten, was sie schon haben, zugunsten des Unbekannten und Notwendigen vielleicht Neuen. Ja, deswegen ist es so schwierig, in wohlhabenden Gesellschaften strukturelle Veränderungen vorzunehmen, weil man viel zu verlieren hat.
Absolut. Also ist ja, wie Sie sprechen, ja teilweise wie Köchelverzeichnis, grandios. Aber Ihre eigene Biografie zeigt ja auch, was möglich ist. Erlauben Sie mir das mal zu sagen. Sie sind der Beleg. Wir nennen das prospektive Potenz, in Anführungszeichen. Was bedeutet das? Sie haben eben das Mindset genau beschrieben. Die Resilienz wird in Deutschland gefeiert. Ich finde Resilienz furchtbar. Ja, weil Resilienz ist die Akzeptanz eines Status quo. Und wenn er noch so schlecht ist. Deshalb reden wir ja von Prä-Resilienz, Prosilienz oder wie auch immer. Ja, es geht um eine präventive Bereitschaft, sich zu verändern. Und nicht warten, bis das Wasser bis zum Hals steht. Deshalb haben wir ja die Zukunftspsychologie. Genau das ist das. Beschäftige dich mental und emotional mit den Problemen, die kommen. Ja, und wir wissen ja jetzt, welche Probleme kommen, etc. Das war vorhersehbar. Wir haben es aber zugelassen. Jetzt kommt ein Stellungsfehler oder ein Strukturwebfehler. Die Politik ist in einer solchen Lage natürlich in ihrer Existenz total bedroht, weil die eigentlichen Probleme gar nicht ansprechen kann. Dann würden sie nämlich nicht gewählt. Ja, also wenn sie über Lösungen spricht, die ja immer auch mit Pflicht und mit Selbstüberwindung zu tun haben, haben die keine Chance. Also haben im Moment nur die Parteien Chancen, die sagen, wie scheiße das System ist. Weil das denken alle. Ja, dieser Eindruck ist mehrheitsfähig. Und deshalb stecken wir auch jetzt in dieser unglaublichen Bredouille weltweit. Es ist ja schlimm, nicht schlimmer, aber auch sagenhaft, dass die größte vermeintliche Demokratie der Welt in Amerika auf einem mentalen Zustand eines geistigen und kulturellen Bürgerkriegs reduziert ist. Zwei Parteien. Ja, wenn man dem Trump zuhört, ja, das wäre vor 40 Jahren eine Einweisung gewesen in eine psychiatrische Institution. Ja, damit setzen wir uns auseinander. Und renommierte Politiker und Weltführer, ja, in Anführungszeichen, das Wort ist ja nicht gut, ja, sagen, ja, wenn der Trump kommt, ja, dann muss man doch auch versuchen, aus demokratischen Gründen es zu verhindern. Ja. Also ich verstehe tatsächlich vieles auch nicht mehr, obwohl ich mich bemühe, auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
In Ihrem Buch habe ich auch den Begriff aufgegriffen. Ich war so begeistert, ich habe sofort einen Beitrag dazu geschrieben. Der Begriff ist Prosilienz. Und das ist, glaube ich, das, was Sie zu Recht angemerkt haben. Wenn ich mich mit Resilienz beschäftige, dann ist das immer rückwärtsgewandt. Ja, ich komme von einem Schlag zurück. Mich hat zum Beispiel von Nassim Taleb der Begriff Antifragilität sehr, sehr gut gefallen. Und Sie kommen jetzt noch einen Schritt weiter und sagen, ich muss eigentlich vorsehen, was kommt und dann handeln. So ist es, glaube ich, die Grundquintessenz des Begriffes Prosilienz. Oder wenn Sie das erklären, ich würde Ihnen dann eine weitere Frage stellen in dem Kontext.
Das ist ein super Beispiel, weil es auch zeigt, wie schnell die Dinge sich verändern. Den Begriff, der hat sich meiner Ansicht nach jetzt schon überholt. Die Tendenz war ja, wir haben eine Resilienz, die gefeiert wird, die uns widerstandskräftig macht, worauf wir auch zu Recht stolz sind. Heißt aber, wenn eine Krise kommt, kann ich immer erstmal abwarten, ob sie sich von selber löst. Das tun Menschen, die Resilienz haben. Ja? Die sagen, weil wenn es wirklich eng wird, kann ich immer noch handeln. Dieses Bewusstsein der resilienten Stärke hat uns dazu geführt, dass wir systemisch zu spät gehandelt haben. Dann haben wir das natürlich kurz umgedreht. Auch andere Leute, es gibt ja Leute, die wollen auch den Begriff schützen lassen oder haben sie schützen lassen, Präsilienz etc. Ja. Worum es aber geht, ist, und das ist wiederum besser zu klarzumachen am Begriff der Zukunftspsychologie, Sigmund Freud hat uns dieses unglaubliche Geschenk gemacht, sich mit dem Unbewussten zu beschäftigen. Hat sozusagen auch die Muster unseres frühen Aufwachens, Aufwachens, auf Gewecktwerdens etc. der frühen Disposition gebracht durch die Psychoanalyse. Und da ich von der Sigmund Freud Universität, Privatuniversität in Wien komme, zumindest die letzten 20 Jahre dort verbringe, kam irgendwann die Frage auf, müssen wir warten, bis wir Burnout haben? Müssen wir warten, bis die Beziehung endlich kaputt ist? Müssen wir warten, bis die Krankheit oder das Unter- oder Übergewicht sozusagen systemisch wird? Ja, warum können wir nicht vorher anfangen? Und das war der Gedanke der Zukunftspsychologie. Das heißt, sich mit der Imagination, mit der Antizipation zu beschäftigen. Und das ist das, worum es meiner Ansicht nach jetzt geht. Und dann haben wir einen Zukunftskompass erfunden, wenn wir mit dem arbeiten würden. Also wir beide, ich würde Ihnen Fragen stellen, die alle in 10 Jahren beginnen. Mich interessiert nicht Ihre jetzige Situation, weil die immer emotional durchdrungen ist. Wie der große Professor Kahnemann, Nobelpreisträger, für mich einer der größten Psychologen der Menschheitsgeschichte, 1000-fach bewiesen hat. Ja. Aber wenn Sie imaginieren, wenn ich Sie frage, wie stellen Sie mir Ihr bestes Leben vor, wenn Sie 60 sind? Stellen Sie mir die größte Angst vor, wenn Sie 60 sind? Dann wäre die Person, die Ihnen am nächsten steht, denken Sie mal, wie würde die beste Version bewerten? Oder jemand, der sie nicht mag, ja? Oder jemand aus verschiedenen Kulturen. Es geht darum, dass wir Imagination trainieren. In der Schule, ja? Das ist die einzige Grundlage, geistige Grundlage, um mit Neuerungen zurechtzukommen. Ansonsten wird man immer auf dem beharren, was man erfolgreich erlebt hat. Weil das ja auch neuronale Spuren im Kopf hinterlässt. Wir sind, was wir tun. Wir sind nicht, was wir meinen. Völlig uninteressant. Wir sind aber in einem Tsunami der Meinung. Jeder quatscht heute sich ein Wolf. Wer hat das Recht, das für gut oder schlecht zu befinden? Ist auch eine gute Frage. Bin ich in der Lage, alles zu bewerten? Na, 1000-fach nicht. Ja? Komplexe Situation. Deshalb ist am Ende sozusagen die Selbstwahrnehmung und die Selbstwirksamkeit einer der wichtigsten Voraussetzungen, mit Zukunft umzugehen. Und deshalb brauchen wir im Bildungssystem, in den Unternehmen, ein Fach, das Zukunftskompetenz heißt. Und das ist das, was früher mal Prä- oder Pro-Resilienz war.
Das ist ja in dem Kontext, war auch für mich sehr, sehr nahestehend als Botschaft, dass man, wenn man die Verhältnisse nicht vorfindet, die einem passen, dass man sich darum kümmert, entweder neue Verhältnisse zu suchen oder neue zu erschaffen. Ich glaube, das zitieren Sie auch in Ihrem...
George Bernard Shaw.
Genau.
Ja, das ist das.
Und in diesem Kontext beobachte ich zurzeit aber einen ganz anderen Trend, dass man eine Art Opferdenken kultiviert und an vor allem sich mit dem System auseinandersetzt und die Verantwortung der Menschen herauslöst. Beobachten Sie das oder ist das nur meine Bubble, oder Blasenbeobachtung in meinem Umfeld?
Sie scheinen eine sehr präzise und prägnante Blasenbeobachtung zu haben, weil ich stimme dem vollkommen zu. Nur meine, ohne Einschränkung. Meine psychologische Wertung hat aber biologische Ursachen oder neuronale. Auch effizienzgesteuerte. Wenn ich abgehängt bin, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich verlassen worden bin, wenn ich betrogen worden bin, bin ich ja von so viel Willkür umgeben, dass ich schon aufpassen muss, wie ich meinen Aggressionshaushalt steuere. Nach Freud ist das eigentlich Kultur, ja, damit umgehen zu können. Das ist aber ohne jeden Zweifel schwierig. Wenn man ein Netzwerk hat, ist es einfacher, als wenn ich als Mensch, der fliehen musste, plötzlich in einem anderen Land ganz alleine bin. Ja, da bin ich sozusagen auf mich zurückgeworfen. So. Aber egal, um welche Person es sich handelt, Schuldzuweisung ist die preisgünstigste und kostenlose Möglichkeit, ja, sich selber etwas zu entlasten, auch psychisch zu entlasten. Weil wenn ich den Schuldigen kenne, kann ich meinen Selbsthass, meine Verzweiflung sozusagen transformieren gegen etwas. Und das ist die Situation, die wir gerade auch erleben. Aber das, unser Hirn trägt dazu auch bei. Ja, unser Hirn sucht nach ökonomischen oder nach einfachen Lebensbedingungen. Wenig Stress, weil Stress kostet uns unfassbar viel Energie. Am besten auch wenig Angst. Ja, und wenn ich jetzt irgendwie mich so fühle, völlig abgehängt, fast suizidal, dann gibt es nur die Möglichkeit, im Endeffekt sich gegen mich selbst zu wenden oder mich selbst zu verändern, durch Lernen, durch Berufe, durch Trainieren, durch Alkohol, weiß ich nicht, ja, tausend Möglichkeiten, ja, um sozusagen mein Ich konkurrenzfähig zu machen. In Anführungszeichen ist natürlich nicht der Wettbewerbsgedanke, sondern eine psychische und emotionale Hygiene. Oder ich mache es mir leichter, und das liegt eben an der Person dann, ich finde die Schuldige. Es ist immer die Politik, es ist immer das System, es sind immer die anderen und es sind vor allen Dingen die, die mich bedrohen. Ja, das heißt, Reiche fühlen sich im Endeffekt zum Beispiel von der Flüchtlingsthematik weniger stark bedroht, weil sie es kaum erleben. Wir haben aber auch in Deutschland Gegenden, in denen überhaupt keine Menschen anderer Kulturen leben, wo aber die Ablehnung trotzdem gigantisch hoch ist. Ja? Also, da findet alles hier statt. Ja? Das ist die Angst vorm anderen. Ja? Die eigentlich die Angst auch vor der eigenen, ja, vor der eigenen Unkenntnis ist. Und darüber sollte man reden. Und deshalb ist, wenn man merkt, da kommen Gruppen auf, die einem, ja, der überwiegenden Bevölkerung nicht gefallen, dann ist Tabuisierung, Verstecken, Ignoranz, Verdrängen genau das Falsche, was wir gemacht haben. Ja, und jetzt haben wir mit den Früchten zu kämpfen.
Professor Dröhn, da bin ich auch bei Ihnen. Allerdings ist es ja wie immer in einer High-Resolution-Welt, wird häufig Low-Resolution-Lösung da angedacht. Da sind die Fremden, die muss man einfach raustun. Die Fremden müssen natürlich auch was dazu beitragen, weil sie kommen auch herher und müssen sich auch ein bisschen einstellen, dass die Rahmenbedingungen und Erwartungen auch andere sind. Und ich glaube, das ist wie immer eine Balance zwischen beiden Kulturen, die muss in Einklang gebracht werden. Und das ist
geschickt. Aber auch hier, wenn ich das einschieben darf, zukunftspsychologisch, ja, Zuwanderung etc. brauchen wir. Wir brauchen Millionen Menschen, ja, wie Kanada es auch macht. Vorher mal gucken. Oder jeder Mensch, der kommen will, findet ein, zwei Paten, ja, etc. Man sollte natürlich die Sprache erlernen, weil das ist das Gleiche wie jetzt im Umfeld mit künstlicher Intelligenz, damit ich aus diesem schwierigen Thema etwas auf eine andere Ebene verlagere. Es gibt eine Sprache, um mit Teilen der künstlichen Intelligenz umzugehen. Die kennen wir beide, die kennen viele Leute, Gott sei Dank. Die greift um sich radikal und rasend, prompten. Prompten heißt, mit technologischen Geräten zu reden. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer, ich sage, ich lerne die Sprache nicht, ja, nehme ich mir 50% der Möglichkeiten meiner zukunftskompetenten Lebensgestaltung. Ja. Und es ist das Gleiche, wenn ich jetzt vorhätte, nach Indien, wo ich mal 4 Jahre gelebt habe, zu ziehen, ja, dann komme ich da mit Englisch einigermaßen zurecht, aber es hätte schon eine gewisse Arroganz, wenn ich da nicht mir wenigstens mal die Mühe machte, ein bisschen Hindi zu lernen. Ja. Und so weiter und so fort. Das können wir auf alles übertragen.
Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich bin mir ziemlich sicher, in 5 Jahren müssen wir keine Fremdsprache mehr lernen. Weil ein simultanes Übersetzen durch die irgendwelche Knöpfe im Ohr werden möglich sein. Weil die Geschwindigkeit, mit der man aktuell die Entwicklung beobachtet, ich bin absolut fasziniert, was diese Language-Modelle überhaupt können. Und es ist nur eine Frage der technischen Übersetzung, wie man das so hinkriegt, dass man simultan miteinander reden kann, ohne zu merken, dass man Fremdsprachen spricht.
Ja. Genial. Also jetzt haben wir, glaube ich, noch einen entscheidenden Punkt, nämlich die Revolution des Bildungssystems und der kulturellen Annäherung durch Technologie. Ja, das heißt ja auch, jede Schülerin und jeder Schüler wird ein kleines Gerät im Ohr haben, was ihm oder ihr sprachlich hilft, aber auch nach Kompetenzgraduierung. Ja, jemand lernt langsamer, jemand schneller. Die Individualisierung der Bildung wird eine unfassbare Beschleunigung kultureller Möglichkeiten schaffen. Aber eins ist, trotzdem zahlen wir für alles einen Preis.
Absolut.
Herr Professor. Dass ich so viele, zum Beispiel, Erfahrungen machen durfte, liegt meistens in meinen Aufenthalten im Ausland. Deshalb sage ich ja immer, wenn ich frei bin, fühle mich zutiefst als Weltbürger. Es gibt keine Kultur, kein Land, in dem ich nicht leben könnte. Ja. Weil überall sind grandiose Menschen. Und das Gegenteil auch. Ja. Aber das gilt für jedes Land. Mit der Sprache zum Lernen, mit Händen und Füßen zu reden, eine bestimmte Zeit, wenn man sich selber anstrengt, bringt natürlich eine ganz andere kulturelle Kenntnis. Also wenn ich jetzt zum ersten Mal nach Südkorea fliege, ja, habe einen Mann im Ohr, meine Sprache wird direkt übersetzt, aber ich kriege gar nichts mit, ja, und bestell mir dann einen Hamburger, anstatt die lokale Küche kennenzulernen. Also ist ganz wichtig, dass die Technik uns in ein Boot setzt, aber dass die empathische und kulturelle Annäherung auch unverzichtbar ist, damit wir irgendwann, und da wird es ja hinführen, eine Weltgesellschaft werden.
Ja, wobei ich würde sogar einen Schritt weitergehen, Professor Drün. Das macht ja etwas nicht nur kulturell mit einem, sondern auch eine Frage der Leistungsentfaltung. Weil wenn mir alles abgenommen wird, wir haben über die Neuroplastizität gesprochen, wenn ich nichts lernen muss, weil das alles da ist, ja, weder Sprache noch was anderes, ich kann ja alles sofort nachschauen, ich muss eigentlich nichts mehr lernen. Ja. Die Frage ist, was macht das mit deinen Menschen? Ja, das ist auch wie alles, was bedienungslos da ist, ja, ich glaube, bis auf die Liebe in wenigen Fällen, ist es immer wieder fraglich, was tut das mit einem Menschen? Weil ein Mensch strebt evolutionär bedingt nach etwas, was durch die Hindernisse, Peraspera ad astra ist, glaube ich, der beste Ansatz dafür, dass man immer sich anstrengen muss, um etwas zu überwinden, um irgendwo anzukommen, sich gut zu fühlen. Sie haben ja von der Selbsterwartung oder Selbstwirksamkeitserwartung gesprochen. Das ist, wie sehen Sie diese Entwicklung? Was macht das mit uns?
Absolut. Also die grandiose künstliche Intelligenz jetzt, weil die künstliche Intelligenz, die große künstliche Intelligenz, die ist ja noch gar nicht da, die kommt ja noch. Ja, das wird ja quantenmechanisch, ne, singularitätsorientiert nochmal. Wollen wir das jetzt nochmal draußen lassen, da kommen ja noch Sprünge, die können wir uns gar nicht vorstellen. Aber natürlich führt die künstliche Intelligenz auch in jetziger Betrachtung zu einer Entmündigung. Ja, also sicherlich hätte Kant das nicht so gut gefunden. Ja, weil uns immer mehr abgenommen wird. Das hat eine biologische und neuronale Konsequenz. Das Hirn wird weniger arbeiten. Die Vernetzungen werden abnehmen. Und durchaus besteht die Gefahr einer Verdummung. Kann ich mir zwar kaum vorstellen, weil ich finde, gerade was das Geistige angeht, könnte weltweit noch extrem nachgelegt werden. Aber das ist zu befürchten. Aber jetzt kommt der nächste Schritt, den hatten Sie auch zu Anfang gesagt. Die künstliche Intelligenz kann man aber, auch wenn sie selbst lernt, dennoch solche Probleme auch lösen lassen. Wir werden wahrscheinlich, wie wir es im Sport seit Jahrtausenden machen, Olympia, auch geistig jeden Tag Übungen machen müssen. Wie wir ins Fitnessstudio gehen, werden wir auch ins Mentalstudio gehen müssen, damit wir neuronal, und dann sind wir am nächsten Punkt, ich weiß nicht, ob das Publikum das dann noch mitgeht, des Cyborgs, ja, wo tatsächlich neuronale Möglichkeiten, Enhancement in uns hochgeladen werden. Ja. Ich halte das für möglich und denkbar, aber wir müssen auch aufpassen, dass man die Leute nicht zu sehr...
Professor Drillen, aber wenn man jetzt Harari aufgreift, der diese Gefahr von Cyborgs aus einer anderen Perspektive betrachtet, weil er sagt, es gibt dann irgendwann eine Elite, die sich sehr viel leisten kann und die eine neue Form der Perfektion erschafft, weil dann, bis jetzt konnte man die Intelligenz nur durch die Selektion der Partner vielleicht verbessern, ja, über die Jahrzehnte. Aber da kann man das vielleicht sich was dazu kaufen. Weil bis jetzt konnte man weder Körper noch Einstellung, Mindset.
Was ist denn neu?
Gar nicht. Ich sag's nur.
Aber das ist Harari, der trotz des Hypes wunderbar ist, ein Schwarzmaler und ein brillanter Historiker, der die Dinge in seiner Wahrscheinlichkeitsmaschine nach vorne treibt. Multimillionen-Bestseller, fantastisch, auch das neue Buch Nexus, natürlich habe ich's, etc. Muss man einfach gelesen haben. Aber da fehlt mir sozusagen der Einbezug der tatsächlichen, eigenständigen Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz. Wenn die künstliche Intelligenz, die die Menschheit dann über Daten einigermaßen versteht, einen neuen Feudalismus einführt, die Reichen wieder die Elite sind seit Jahrtausenden, da ändert sich ja gar nichts. Das wäre ja nur die Weiterführung dessen. Das sagt Harari, da kann man ihm natürlich auch aus jetziger emotionaler, psychologischer und wissenschaftsorientierter Perspektive zustimmen. Ich fände das Ende. Ja, dann sollte es auch das Ende sein. Nee, ich glaube aber an Sprünge. Da bin ich nicht bei Harari, sondern eher bei Einstein. Ja, man muss das Denken ständig verändern, weil die Art und Weise des Bewusstseins, mit der ein Problem erzeugt wird, kann nicht die gleiche sein, mit der man es löst. Und die Evolution hat gezeigt, und wenn wir weiterdenken, wir kommen schon zum Mars, wir werden neue Ressourcen im Orbit finden, wir werden kostenlose Antriebe und ökologisch verantwortbare für Flugzeuge etc. Wir werden auf mehreren Planeten leben. Wunderbar. Aber wir sind so egozentrisch und selbstverliebt, ja, dass wir uns ständig Gedanken machen, wie wir uns gegenseitig bescheißen, ja, und wie schlimm das wird. Auch das ist eine Tendenz bei Harari. Das kann man so sehen, das hat auch Mehrheitsfähigkeit, weil er im Moment aber natürlich und viele andere auch die Zweifel, die ohnehin schon da sind, bestätigt. Und da, auch wenn da nicht viele Leute Anhänger sind, dagegen möchte ich mich verwehren. Ich glaube an die Konkretik. Ich glaube daran, dass die Evolutionsgeschichte ja vergeudet wäre, wenn wir nicht auch langsam uns neben der technischen Kompetenz auch moralisch weiterentwickeln könnten.
Ich habe mit Professor Gabriel gesprochen über moralische Tatsachen, die eigentlich unabhängig vom Kontext einfach immer da sind und man sich damit auseinandersetzen sollte. Ich glaube auch an die Prosozialität und dass die Menschen auf lange Sicht eigentlich zugeneigt sind und diese Prosozialität und Reziprozität wie ein Klebstoff des sozialen Erlebens fungiert. Was ich noch aufgreifen wollte, dieser Punkt von Freud mit Bewusstem und Unbewusstem. Sie haben ja das auch mit angesprochen, dann müssen wir halt ins Fitnessstudio gehen, ein mentales Fitnessstudio und so weiter. Wir haben aktuell aber Situation, dass wir wissen sehr viel, dass auf einen guten Schlaf ankommt, dass auf Kraftsport ankommt, dass auf gute Ernährung ankommt
und auf kein oder wenig Alkohol und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz, wenn man dann den Querschnitt nimmt und anschaut, wie viele Menschen das tatsächlich sehr konsequent durchziehen, stellen wir fest, obwohl alle das wissen, im Unbewussten machen sie trotzdem etwas anderes. Ist das nicht auch eine Gefahr für die Zukunft, dass man einfach die notwendigen Schritte dann nicht mehr macht?
Ich denke, das ist die Gefahr der Menschheit. Das ist in uns eingewebt. Ja, das ist ja seit Jahrtausenden und es wird nur immer absurder, weil wir immer mehr wissen, wir kennen den richtigen Weg, wir gehen ihn aber nicht. Auch im Umfeld mit uns selber. Da gibt es ja tausende Beispiele. Mein Motto heißt ja aus der Zukunft lernen. Leute, die nicht gut sehen können, langsam, aber noch nicht wirklich eingeschränkt sind, brauchen 7, 8 Jahre, ehe sie zum Augenarzt gehen, zum Ohrenarzt und so weiter. Keine Beziehung, die scheitert, hat nicht vorher Anzeichen, etc. Keine Krankheit kommt wirklich aus dem Nichts. Ja, also wir wissen es vorher, wir wehren uns aber. Aber das ist das Problem. Umsetzen, gute Erkenntnisse umsetzen, bedarf zusätzlicher Energie. Und die haben die meisten Leute nicht mehr. Und gerade diejenigen, denen es nicht gut geht, psychisch, sozial, denen fehlt diese Selbstumbauenergie. Das ist ein energetisches Phänomen, darüber wird kaum gesprochen. Oder die Topmanagerin oder der Topmanager mit Familie, mit 30 Stunden am Tag oder weiß der Teufel was, ja, wo sollen die jetzt noch was machen? Und das ist genau das. Wir haben im Zuge der evolutionären Technologieentwicklung und Lebensplanung ein unendliches Zeitproblem geschaffen. Und deshalb haben wir das Quatschen und das Ankündigen der Umsetzung geopfert. Und deshalb laufen wir uns ständig hinterher. All das, was uns gerade widerfährt, war vorhersehbar, ist nicht nötig. Ich gebe Ihnen völlig recht, das muss, also die Umsetzung, deshalb nenne ich es ja Konkretik. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich sage, das Gute ist nur, was ich umgesetzt habe. Wenn ich weiß und lese jeden Tag über Ernährung, aber am Ende landet immer irgendetwas mit extrem viel Zucker in meinem Magen, ja, dann fehlt die Umsetzung. Und das sagen ja auch alle, das ist ja Alltagsweisheit. Uns fehlt nicht das Wissen und die Erkenntnisse, sondern die Umsetzung. Das ist ja auch in der Politik. Seit 70 Jahren, wir verweisen auf Dinge, die wir in der letzten Stunde gesagt haben. Demografischer Wandel. Easy. Es fehlt die Umsetzung. Man hätte vor 30 Jahren, wo man schon wusste, sagen können, Freunde, da kommt ein Problem für die zukünftigen Generationen, aber auch für uns, weil irgendwann fehlen Arbeitskräfte. Lass uns doch jedes Jahr eine Stunde länger arbeiten. Wäre in jedem Leben integrierbar gewesen. Damals war die Stimmung auch noch. Irgendwann wird irgendeine Partei und dann auch direkt zum letzten Mal ankündigen müssen, dass das Arbeiten bis 70 oder 75 unverzichtbar ist. Rücken zur Wand. Ja, ja, Sie haben es gesagt. Aber dann kann doch jeder bei sich selbst anfangen. Wenn er etwas erkennt, ja, wenn er dazu in der Lage ist, ja, das ist aber, es ist auf den Punkt gebracht.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der kleine Schmerz immer am Anfang steht und je länger man auf Handlung verzichtet, desto größer wird der Schmerz.
Ja, kleine Schmerz ist Luxus. Das müssen wir erkennen. Und den kann sich jeder leisten, diesen Luxus. Und aus diesem kleinen Schmerz entsteht Charakterpotenzial und Entwicklungspotenzial. Auf jedem Niveau.
Aber Sie sprechen ja vom Machtverstand, ja, das ist, oder von Umsetzungsfähigkeit, das, was man sich vorgenommen hat. Und es ist ja meistens eine Frage des Systems, nicht der Ziele, weil die Ziele haben alle und die sind ziemlich gleich, nur die Systeme und Routinen dahinter machen den Unterschied. Wenn ich jetzt kurz auf Ihre Interviews mit diesen besonderen Menschen, muss man ja sagen, weil sie es geschafft haben, sei das durch Serendipität oder Disziplin, Conscientiousness und keine Ahnung was, Innovatorengeist, gibt es trotz interkultureller Unterschiede Gemeinsamkeiten, wo Sie sagen würden, abgesehen davon, dass einige davon Psychopathen sind, gibt es wirklich Mindset-Charakteristika, wo man etwas lernt?
Neben den Psychopathen, bei denen man leider auch viel lernt, nämlich die ökonomische Kraft der Rücksichtslosigkeit, die politische Bedeutung der Totalignoranz, ja, und so weiter, die kreative Kraft der Würdelosigkeit, sind ja alles Dinge, die in unserer Welt extrem beschleunigen, wenn es um Karrieren geht oder wenn es um Sichtbarkeit geht. Ja, das ist einfach so. Da müssen wir uns mal Gedanken drüber machen. Ansonsten habe ich natürlich und mein Team von diesen tausenden Gesprächen natürlich unfassbare Talente kennengelernt, Obsessionen. Bei den Superreichen, den meisten, ging es natürlich überhaupt nicht um Geld. Ja. Sie haben eben einen genannt, der ein paar Mal pleite war. Das ist ja heute normal. Ja. Man verdient viel, dann setzt man es wieder ein. Es ist eine ganz andere Investment. Ja. Aber hinter all dem steht tatsächlich die Machtfrage. Und deshalb verstehe ich auch die Ohnmacht des Einzelnen. Oder auch die Ohnmacht von großen Gruppen. Oder auch die Ohnmacht von Ländern. Wenn ich jetzt an Bangladesch oder andere denke, ja. Die Ohnmacht ist eines der schlimmsten Gefühle überhaupt, weil sie keine Zukunft erlaubt. Ja, und die Zukunftsfreudigkeit ist der Generator für Energie. Die brauche ich zur Selbstveränderung. Wenn ich eine Zukunft sehe, in der alles schlechter wird, kriege ich den Arsch nicht mehr hoch. Ja, das geht in vielen Milieus so. Natürlich kann ich das, meine Antriebslosigkeit als Multimillionär anders kompensieren, als wenn meine Tat abhängig ist von meiner abendlichen Mahlzeit, ja, oder umgekehrt. Sie sehen, wir könnten die Themen in Stunden, wir würden sicherlich, wir beide, zu total klaren Ergebnissen kommen. Und ich bin sicher, wir würden ganz viele Menschen finden, die das auch unterschreiben. Warum gelingt es nicht? Und da sind wir wieder bei der imaginären Sphäre des Mächtigen. Weil da Entscheidungen getroffen haben, die mit der Lösung getroffen werden, die mit der Lösung unserer Probleme nur wenig zu tun haben. Die sollen nämlich gar nicht gelöst werden. Es geht hier um andere, globalere Themen, um Volkswirtschaften, um Antimodalitäten, um Feindschaften, die auch echt sind. Ja, wenn ich in der dritten Generation meine Familie umgebracht wird, dann und werde dann aufgefordert, empathisch zu sein, dann merke ich, wie weit Sprache und Wirklichkeit sich voneinander entfernt haben. Das ist für mich übrigens der vierte Weltkrieg. Das habe ich schon mal geschrieben, aber selten gesagt. Aber sie bringen einen ja dazu, Dinge zu sagen, die man nicht oft sagt. Diese Loslösung, ja. Es wird gequatscht, es wird versprochen. Das ist der Ursprung von Fake. Heute kann man alles behaupten. Man findet auch Leute, die es zumindest in den sozialen Netzwerken irgendwie bestätigen. Da geht es aber gar nicht um die Bestätigung. Es geht um das Gefühl, gegen etwas zu sein. Das wiederum ist eine Entlastung. Vielleicht konnten wir irgendwie wie dieses psychologische Perpetuum mobile verdeutlichen. Das wäre schön. Aber eins kann ich sagen, wann immer Sie Gesprächsbedarf haben, stehe ich Ihnen wirklich mit großem Respekt zur Verfügung.
Das würde mich auch sehr, sehr freuen, Professor. Und vielleicht noch zum Abschluss ein paar Punkte, die mich auch sehr bewegen, weil ich auch jetzt von Ihnen zum Thema Pflegeproblematik einiges gelernt habe. Und in meinem Studium, das war jetzt kurz nachher, vor 23 Jahren, Professor Raffelhüschen in Freiburg über Generationsbilanzierung gesprochen hat. Und das, was Sie mit Prosilienz, die nicht umgesetzt wird, sprechen, es war ja schon damals klar, dass wir ein Problem bekommen. Aber dann bin ich jetzt im ersten Schritt bei mir und sage, ich möchte alt werden, aber nicht nur alt, sondern dabei möglichst geistig fit und körperlich fit, weil das ist, glaube ich, die beste Prävention gegen Pflegedefizite in der Welt. Wie sehen Sie das? Kümmern Sie sich auch darum? Sie wirken ja unglaublich fit und geistig on the point, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, wie man mit der fluiden Intelligenz umgeht und einfach körperlich auch fit bleibt.
Also ich hatte das Glück, dass zu Anfang von Corona ich von einer Firma, einem Marktführer im Bereich der Gesundheitsfachberufe eingeladen wurde zur Kooperation. Und mittlerweile hat man auch eine Stiftung gegründet, deren Präsident ich bin, die Optadata Zukunftsstiftung, um die Gesundheitsfachberufe, also Pflege, Altenheime, Physiotherapeuten, Sanitätshäuser in der Bevölkerung bekannter zu machen und deren Reputation. Weil ohne Rettungsdienste läuft bei uns nichts. Ja. Und wir haben bei Corona gesehen, ein bisschen Klatschen. Ist eher zynisch. Da muss ich sagen, diese Tätigkeit war für mich eine Vitalisierung geistiger Art, wie ich es niemals gedacht hätte. Multimillionärsforscher überall, dicke Themen, weiß der Teufel. Ich war während der Corona-Zeit jede Woche in Krankenhäusern, habe mit diesen Berufen, mit den Menschen dieser Berufe, habe eine unfassbare Demut und Respekt kennengelernt. Das hat mich wahnsinnig beschleunigt und auch meine Konkretik extrem befördert. Also da sieht man, man muss auch mal Dinge tun, die nicht in seinem Spektrum gehen. Ja, das kann ich nur jedem weiterreichen. Alles andere, auch da sind wir bei all den Sätzen, die gesagt wurden. Wir wissen es, wir müssen es nur tun. Ja, ich tue es. Ich mache so oft Sport, wie ich kann. Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit älter werde. Es sieht im Moment ganz gut aus. Aber wenn ich bis zum Tag meines Todes und wenn der in 3 Jahren ist, mich so fühle, dann habe ich alles erreicht. Ja. Die numerische Verlängerung des Lebens bis 110, das als Ziel, ist für mich banal. Das wünscht sich jeder. Aber es geht um den Tag. Ja. Und dazu, das wissen wir. Ich meine, in den letzten 100 Jahren hat sich das Leben um 30 Jahre verlängert. Wenn heute ein Mädchen geboren wird, hat das eine Lebenserwartung von 103 Jahren. Und wenn wir den Propheten des Silicon Valleys glauben und vielen anderen oder gar in Richtung Transhumanisten gehen, dann ist 20 Jahre 130 bald normal und es kann weitergehen. Aber dieses Fachs sollte man nicht aufmachen. Das, was ich bin, bin ich durch das, was ich tue. Meine Zukunft ist das, was ich eingebe. Da gibt es natürlich auch noch 2 Faktoren, die man wenig beeinflussen kann. Das ist Glück und Pech. Wie man die steuert, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich melde mich.
Ja, ja, wobei man, ich habe mit Professor Busch und mit Serendipität gesprochen und er sagt, man kann auch Glück provozieren und das ist eigentlich auch eine Kompetenz. Von der Seite bin ich absolut bei Ihnen. Professor Grün, zum Abschluss, jedes Gespräch stellen wir immer 3 Fragen ohne Vorbereitung für Sie. Vielleicht können Sie uns da Ihre Sicht geben. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat?
Da kann ich wirklich nicht eins nennen. Also Bibel, ich habe auch Koran, alles viele andere gelesen. Sie haben eins schon erwähnt, Antifragilität, was in den letzten Jahren mich wirklich bewegt hat. Aber ist auch mein Beruf. Sie sehen es hier, so sieht diese ganze Bude aus, die Universität, tausende von Büchern. Ein wichtiges, was ich empfehlen kann im Moment, um das zu verstehen, was auf uns zukommt, ist die dritte Welle. Wie heißt er nochmal? Mustafa. Die nächste Welle, the third wave, kann ich nur empfehlen. Der heißt mit Vornamen Mustafa, Nachname fällt mir nicht ein. Gigantisch, weil das zeigt das Ausmaß, wohin uns künstliche Intelligenz noch führen kann.
Super spannend. Wenn Sie Ihrem Ich Thomas mit 20, jetzt mit all Ihrer Weisheit und Zukunftskompetenzen eine Empfehlung oder einen Ratschlag geben könnten, was wäre das?
Sei nicht so überheblich.
Demut, darüber haben wir
auch. Absolut, absolut.
Wobei in Demut steckt auch das Wort Mut drin. Das sollte man auch nicht vergessen.
Ja, vielleicht, vor kurzem habe ich ja noch ein Wort. Ich habe es vorher noch nicht gesehen. Man darf ja nicht sagen, dass man es geprägt hat, aber wir verwenden es. Das heißt Optimismut. Ja. Das ist für mich die konkretische Form. Der Optimismus erzeugt sich nicht von selbst, sondern nur durch Mut.
Und jetzt kommt die dritte, zugegebenermaßen die anspruchsvollste Frage, Professor Drün. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Die Liebe.
Ich mag Ihre Antworten, die immer auf ein Wort reduziert werden können. Toll.
Ja, man, darüber könnte ich jetzt mit Ihnen 10 Jahre reden.
Jetzt hätten wir noch 2 Folgen aufnehmen können. Aber ich lasse das einfach so stehen. Ich bedanke mich herzlichst. Meine Erwartungen wurden komplett erfüllt. Das war wirklich wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch.
Jetzt kann ich nur zurückgeben. Außergewöhnlich. Toller Mensch. Danke.
Vielen Alles herzlichen lieb. Dank.
Thank you.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.